Liebe Geschwister, ich lade euch ein, mit mir eure Bibel zu öffnen im ersten Johannesbrief und mit mir nochmal das zweite Kapitel aufzuschlagen. 1. Johannes Kapitel 2 und den Vers 17 schon mal zu markieren. Letzten Sonntag haben wir ausgehend von den Versen 15, 16, 17 darüber nachgedacht, warum wir die Welt nicht lieben sollten. Und es waren drei Punkte und auf den letzten Punkt bin ich nur zwei, drei Minuten eingegangen, weil einfach von der Zeit her ich es nicht mehr geschafft habe und einige Gäste da waren wegen der Kindereinsegnung und ich wollte sie aber nicht ohne diesen Punkt entlassen. Deswegen bin ich da ziemlich schnell drüber gegangen und dachte aber, es ist gut, wenn wir noch einmal diesen einen Punkt, das ist gut, die heutige Predigt hat nur einen Punkt. Und wir wollen uns noch einmal dem Vers 17 zuwenden und noch mal uns den dritten Grund anschauen, warum wir die Welt nicht lieben sollen. Lass uns das nochmal gleich lesen. Damit wollen wir den dritten Test auch schon abschließen und kommen dann zu dem vierten Test. Und damit eure Neugier, oder Neugier ist wahrscheinlich falscher Ausdruck, damit die Erwartungshaltung immer noch bleibt, möchte ich euch sagen, was schon ab nächsten Test kommt. Dann taucht der oder die Antichristen auf. Und wir werden darüber sprechen, in welchem Zusammenhang das mit dem Antichrist zu tun hat. Und das ist dann schon der vierte Test. Was hat es mit dem Test für uns in unserem Glauben im Zusammenhang mit dem Antichristen oder den Antichristen? Das machen wir dann ab der nächsten Predigt zu diesem Abschnitt. Aber jetzt nochmal Vers 17. Warum sollen wir die Welt nicht lieben? Ich möchte vorlesen. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Da beten nur gut sein kann und wir heute schon viel gebetet haben, werde ich auch noch einmal meinen Herrn anflehen, dass er diese Predigt segnet. Fühlt euch frei, sitzen zu bleiben oder aufzustehen. Werd nicht müde zu beten, nicht müde zu bekennen, dass wir auf dich angewiesen sind, Herr, im Hören, dich im Reden, so gib Weisheit und Verstand, Ehrfurcht vor deinem Wort, aber auch die Klarheit, es zu verstehen durch dein Geist, wirk an unseren Herzen und bereite uns vor, Herr. Wie wir gerade gesungen haben, ein herrliches Gebet, komme bald, Herr, wir sehnen uns nach dir. Wir haben das gerade im Abendmahl bezeugt, wir erwarten dein Kommen. Herr, richte uns auch durch diese Worte darauf aus, Herr, du wirst kommen. In deinem Namen segne Jesus uns, Amen. Wie gerade eben bezeugt und mit einem der Schwerpunkte vom Abendmahl, die Nachkunftserwartung, das ist, was uns Christen ausmacht. Wir erwarten das Kommen Jesus Christus, wie wir kennen, dass Jesus Christus kommt. Und die Schrift gibt uns viele, viele Informationen darüber. Der Herr hat uns vorbereitet auf sein Kommen. Die Schrift sagt vieles über das zweite Kommen, über die Ereignisse, die da stattfinden, die in der Zukunft stattfinden. Aber wenn die Schrift von den zukünftigen Ereignissen redet, wie wir sie gerade auch zum Beispiel im Lukas-Evangelium gerade gelesen haben, der Schriftlesung, so gibt uns die Schrift und der Herr gibt uns nicht diese Worte, damit wir über die Ereignisse spekulieren können und versuchen, die Zeit richtig zu deuten, dass wir dann versuchen, irgendwelche Personen und Antichristen zu identifizieren. Das kommt eben ab den nächsten Versen, hat alles einen Sinn hier, wie Johannes das hier aufbaut. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir sagen, das, was gerade jetzt passiert, das ist das und das ist das und das ist das. Der Grund, warum die Schrift uns die Zukunft voraussagt oder in der Art und Weise, wie uns die Schrift die Zukunft voraussagt, geht es darum, dass das Volk Gottes sich vorbereiten soll. Es geht darum, dass wir wirklich wachsam sind und vorbereitet sind. Wir sollen wissen, was kommt. Es geht nicht um Details, es geht nicht um Zeitberechnungen, es geht nicht um Spekulationen und vor allem nicht die Befriedigung unserer Neugier, dass wir bestimmte Bibelstellen dann deuten können, sondern hier geht es wirklich die Gemeinde, hier geht es um das Volk Gottes vorzubereiten auf sein Kommen. Darum geht es. Wollen wir bereit sein für das Kommen, dann müssen wir oder andersrum, sind wir bereit für das Kommen Jesu? Oder haben wir eine Sehnsucht danach, die wir gerade gesungen haben? Ich weiß nicht, was es in euren Herzen dann auslöst. Wenn ich gerade diese Zeilen singe, dann kriege ich Tränen. Ja? Und in meinem Herzen kann ich prüfen, wenn ich das singe, Herr, komme bald. Wir sehnen uns nach dir. Und dann findet das einen Widerhall in meinem Herzen. Oder denke ich, ich habe Worte, ich sage sie, weil sie auf der da angezeigt werden oder ich sie kenne. Aber in mir macht das nichts. Keine Schwingung meiner Seele löst das aus. Oder ist wirklich so, denke ich, ja, ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach dir, ich sehne mich nach deiner Wiederkunft. Nochmal, die Schrift macht genau das, wenn sie von der Zukunft, von den zukünftigen Ereignissen redet, von den Dingen, die passieren sollen und passieren werden, dann geht es darum, uns zu reinigen und uns vorzubereiten. Das ist die Stoßrichtung. Und das müssen wir vor Augen halten, so in die Schrift lesen. Und ohne dann zu tief oder sich in Details zu verstricken und die Auslegung oder die Auslegung, das sollte erstmal hervorbringen. Wir sollen vorbereitet sein. Wenn ihr im 1. Johannesbrief nur Kapitel 3 mit mir kurz anschaut, schaut mal ab Vers, ich lese vielleicht ab Vers, ja, 1 ist schwierig, ab Vers 2. Kapitel 3 ab Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Das ist es, was die Ankunft bewirken soll. Also das Wissen um die Ankunft, das Wissen um die Zukunft, das, was die Schrift sagt, was passieren wird. Johannes spricht, wir werden offenbar werden, wir werden in das Bild Jesu verwandelt werden, wenn er wiederkommt. Und dieses Wissen, Jesus wird wiederkommen und es wird etwas passieren, löst in den Kindern Gottes oder soll in den Kindern Gottes das auslösen, nämlich was Johannes hier schreibt. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Er macht sich bereit. Er macht sich bereit und sagt, okay, Jesus kommt bald, ich will mich bereit machen und will eben nicht schlafen, will mich da nicht verstricken und in all diesen Dingen. So diese Bereitschaft und diese Erwartung zu wecken, darum auch das Abendmahl, darum das Herrenmahl. Wenn ich jetzt immer Abendmahl sage, dann denke ich immer an Abend, deswegen, wenn ich Herrenmahl wiederhole, dann will ich euch sagen, dass es das Gleiche ist. Darum hat es der Herr uns gegeben. Wir sollen nicht vergessen, er wird kommen. Wir machen das so oft, bis er wiederkommt. Ich werde wiederkommen. Also feiert es, erinnert euch und bereitet euch jedes Mal vor. Erinnert euch, euch sind die Sünden vergeben. In dieser Gewissheit darf Jesus jederzeit kommen. Immer wieder diese Ausrichtung. Wenn ihr mit mir in den Kolosserbrief geht, heute könnte sein, dass ihr ganz viel in der Bibel blättern, Kolosserbrief mit mir aufschlagt, ein bisschen zurückblättern, auch in den dritten Kapitel. Schon ein bisschen zu weit geblättert. Kapitel 3, ab Vers 1, schreibt der Apostel Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, ich warte noch kurz, Kolosser 3, ab Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was da auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wiederum, wenn ihr in Christus seid, wenn ihr Anteil an Christus habt, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann soll eure Perspektive wohin sein? Nach oben. Da, wo Christus ist, da, wo Christus regiert, auf Christus hinschauen, das heißt auch ihn erwartend, nicht auf die Dinge dieser Erde fixiert sein, nicht auf diese Dinge auf dieser Welt Ausschau halten und dann sich darin verstricken, betrübt sein oder verführt sein, wie auch immer, sondern unser Blick geht nach oben. Das ist es. In Christus, die Kinder Gottes erwarten Christus, sie schauen auf ihn. Und Paulus macht genau das Gleiche. Diejenigen, die Kinder Gottes sind und auf Christus schauen, dann sagt er, Die haben eine andere Perspektive. Und schaut mal in Vers 5, was ist die Folge davon? Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also sofort eben die Erwartung auf Christus schauen, löst in den Kindern Gottes genau dann das aus, dass sie wissen, okay, er kommt. Und wir werden verwandelt, wir werden mit ihm sein, seine Herrlichkeit tragen. Und das ist die Motivation dafür, sich diesen Dingen in dieser Welt zu kreuzigen, in dem abzulegen, diese Dinge wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, das sind diese Dinge, die in der Welt sind. Das haben wir gesehen, warum wir die Welt nicht lieben sollen. Johannes hat ja gesagt, weil diese Dinge nicht von Gott sind. Und in dieser Perspektive, das soll es immer wieder hervorbringen, das Ablegen von Dingen dieser Welt. Geht mit mir ein bisschen weiter zurück in Römerbrief, zwei oder drei Zeugen. Römerbrief Kapitel 13, ab Vers 11, sagt der Apostel an die Gemeinde in Rom, in gleicher Weise, ab Vers 11, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die letzte Stunde schon da ist. Warum? Was die letzte Stunde ist? Ab der nächsten Predigt im Johannesbrief. Aber hier, wir leben schon in der letzten Stunde. Und in diesem Wissen sagt er Folgendes, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Also seid nicht schläfrig. Lebt nicht so, als ob die Wiederkunft Jesu für euch kein Thema ist. Als ob es keine Erwartung gibt. Schlaft nicht. Schlaft nicht ein, sondern wacht auf, seid wachsam. Das ist die ganze Thematik. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben gekommen sind. Das ist das Prinzip. Ein Abendmahl weniger. Seitdem ihr zum Glauben gekommen seid, seid ihr näher der Wiederkunft Jesu Christi. Die Nacht ist weit vorgerückt, schreibt er weit in Vers 12. Und der Tag ist nah. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen. Und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgeleien, in Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass die Begierden wach werden. Wiederum, im Wissen, leben in der letzten Zeit. Jesu Ankunft ist nahe, er kommt bald und er sagt, dann lasst uns wachsam sein. Und dass wir verstehen, wie wir leben, was wir ablegen sollen, was wir nicht tun sollen, stattdessen auf ihn ausgerichtet sein, aber nicht permanent die Begierden, die Dinge, die in dieser Welt sind, die unsere Begierden permanent wachrütteln, dass wir da keine Vorsorge leisten. Lass uns wachsam sein im Wissen, das weckt in mir Begierden und das weckt auch in mir Begierden. Lass uns da wachsam sein im Wissen, was das ist und dementsprechend wandeln. Immer und immer wieder ist das die Stoßrichtung. Wenn es um die Endzeit geht, wenn es darum geht, was bald in der Zukunft stattfinden wird, dann geht es in dieser Weise, dass wir zu einer Wachsamkeit aufgerufen werden. Und diese Wachsamkeit zeigt im dem Lebenswandel und dem Umgang mit den Dingen dieser Welt. Jesus hat, und das sage ich nur so, ich könnte das gerne zu Hause nachlesen, Jesus hat in dieser Weise in allen Gleichnissen in der Endzeitlehre so gelehrt. Ihr erinnert euch, er sprach über Kapitel 24 und 25, er sprach darüber, wie in den Tagen Noahs wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Und was hat er gesagt? Sie werden heiraten und verheiraten. Was meint er? Ist das so böse, heiraten und verheiraten? Nein, das ist erstmal nicht böse. Er spricht über die Zeit wie in den Tagen Noahs. Das heißt, sie werden ihr Leben so leben in dieser, sie werden damit rechnen, die leben in dieser Welt. Es gibt kein Gericht, es gibt kein Kommen, diese Dinge nicht. Die werden in dieser Welt leben, sorglos leben, als ob es ein Morgen gibt. Und Jesus sagt, so werden sie sein. Sie werden sich nicht darum kümmern. Sie werden das, was verkündigt wurde durch Noah, nämlich, dass das Gericht kommt, sie ignorieren das, sie sind sorglos. Und dann sagt er, und dann wird das plötzlich passieren. Und wenn er dieses Gleichnis erzählt, also das als Gleichnis gebraucht, oder dann spricht von dem Hausverwalter, der isst und trinkt und er sagt, der Herr wird nicht kommen, oder als nächstes von dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, dann spricht er ebenfalls und die einen sind schläfrig und schlafen ein. Und immer und immer und immer wieder ist die Botschaft von all dem, ist nicht, ja, was sind die fünf und was sind die fünf und bedeutet, dass man den Heiligen Geist verlieren kann und all das. Das ist nicht das Thema, das ist auch nicht das, was Jesus sagen möchte. Er will immer sagen, bei jedes Mal sagt er, wacht darum, denn ihr wisst nicht wann. Das ist die Botschaft, das müssen wir begreifen, Wachsamkeit. Wir haben es gerade in Lukas von Ruben vorgelesen bekommen. Die Zukunft wird uns vorhergesagt und beziehungsweise die Ereignisse werden uns angekündigt, die stattfinden. Mit dieser Intention, ich habe jetzt irgendwas hier gemacht, was nicht gut ist. Entschuldigung, irgendwas gedrückt. Na, dann hoffe ich, dass ich da auch damit klarkomme. Also, mit dieser Intention, da geht es unsere Wachsamkeit. Das heißt, für Kinder Gottes ist die Erwartung, Jesus wird kommen Und sie erwarten ihn wirklich. Sie wissen, er wird kommen. Und das ist für sie eine Freude. Denn sie wissen, in Jesus Christus, wenn sie Kinder Gottes sind, wird das für sie nicht zum Gericht werden. Er wird kommen, um sie zu retten. Das ist grundlegend und entscheidend. Darum ist es wichtig, dass wir die Erlösung kennen, dass wir die Erlösung verstehen und angenommen haben. Denn nur für die Kinder Gottes wird das Kommen Jesu zu Herrlichkeit sein und zum Heil sein. Geht mit mir in den Hebräerbrief, Kapitel 9. So, Hebräerbrief, Kapitel 9. Der Schreiber schreibt ab Vers, ich lese ab Vers 27, Kapitel 9 im Hebräerbrief ab 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. So, Jesus wird kommen und für die Kinder Gottes, die ihn erwarten, das heißt, wer erwartet ihn, der sich freut auf sein Kommen? Wer ist der, sich auf ihn freut, der in Christus ist, der Christus angenommen hat, der in Christus die Vergebung der Schuld weiß? Für den wird Jesus kommen ohne Beziehung zu Sünde. Das ist eine gute Nachricht, gell? Jesus kommt ohne Beziehung zur Sünde. Er kommt nicht zum Gericht für uns. Wir müssen nicht mehr durchs Gericht, denn wir wurden mit Christus gerichtet in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Unser Gericht hat schon stattgefunden vor 2000 Jahren. Da wurden wir schon gerichtet. Das heißt, wenn er kommt für die Kinder Gottes, für uns, ist es zum Heil, zur Rettung, zur Vollendung. Und darum können wir ihn auch wirklich erwarten. Er wird für die zum Heil kommen, die ihn erwarten. Und sie erwarten ihn darum, weil sie wissen, sie kommen nicht ins Gericht. In dieser Gewissheit erwarten sie ihn. Für die Ungläubigen, das heißt, die an Christus nicht glauben, die Vergebung der Schuld nicht angenommen haben, für sie kommt er zum Gericht. Darf ich euch bitten, nächste Stelle aufzuschlagen? 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Nur nebenbei in diesem ganzen Abschnitt, ab Kapitel 4, spricht Paulus über das Kommen Jesu. Er redet davon, dass er kommen wird bei dem Posaunenschall. Und über unsere Entrückung und all diese Wahrheiten. Und dann sagt er, wir werden für immer bei ihm sein. Und im Vers 18 sagt er dann, nun ermuntert euch mit diesen Worten. Es ist etwas Positives, es ist etwas, was uns ermuntern soll. Er wird kommen und wir werden ewig bei ihm sein. Es ist nichts, was in uns Angst auslösen soll. Im Gegenteil, eine freudige Erwartung. Aber für die, die ihm nicht gehören, ab Kapitel 5, ab Vers 1 heißt Folgendes. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Das heißt, wenn sie sich in einer falschen Sicherheit wiegen, sie leben ihr Leben, sie erwarten nicht, dass die Wiederkunft kommt, sie erwarten nicht das Gericht, sie glauben nicht einmal daran. Also sie wiegen sich in einer falschen Sicherheit. Und für sie, sagt der Herr, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Das Kommen Jesu hat zwei Auswirkungen. Das eine für die Kinder Gottes verspricht das Rettung. Das andere ist für die Feinde Gottes, verspricht Verderben. So, diese beiden Ausgänge wird es geben. Und wir müssen natürlich wissen, auf welcher Seite wir stehen. Sind wir Kinder Gottes oder sind wir keine Kinder Gottes? Was erwartet uns, wenn Jesus wiederkommt? Freuen wir uns auf seine Wiederkunft oder nicht? Ich will euch nicht so arg überfordern, aber man kann eigentlich im Bibellesen niemand überfordern, zumindest die Kinder Gottes nicht. Geht mit mir in die Offenbarung. Es gibt einen Abschnitt, der uns sehr bildhaft das darstellt, was wird die Reaktion derer sein, die Jesus Christus nicht erwarten, die keine Kinder Gottes sind. In Offenbarung 6, ab Vers 12. Da heißt es, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, Und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein Härnersack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie vom Feigenbaum geschüttelt von dem starken Wind, seine Feigen abwirft. Und der Himmel verschwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurde von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie, was übrigens ein Ausdruck ist für jeden Mensch, jeder Klasse, jedem Stand entsprechend, das heißt alle Menschen, heißt es, und verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns von dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen. Schaut mal die Reaktion der Welt. Schaut mal die Reaktion der Großen, der Mächtigen, die in dieser Welt gelebt haben, die sorglos gelebt haben, die sich in diese Welt verliebt und diese Welt geliebt und in diese Welt gelebt haben. Wenn Jesus Christus kommt zum Gericht für sie, was ist ihre Reaktion? Die sagen, fallt auf uns Berge, fallt auf uns Steine. Könnt ihr euch das vorstellen, begraben zu werden, lebendig mit Steinen erschlagen zu werden? Ist das etwas, was man sich wünscht? Wer von euch wünscht euch so einen Tod? Keiner eigentlich, oder? Für mich Katastrophe, dass ich Panikattacke, Klaustrophobie, irgendwie sowas. Ja, sowas würde ich bestimmt bekommen dann. Ja, das ist nichts etwas, wo man sagt, ja bitte, aber sie schreien danach, sie sehnen sich eher nach so einem qualvollen Tod, als dem Gericht Gottes und des Lammes entgegenzutreten. Die sagen, lieber erschlagt uns, als dass wir den Zorn Gottes und des Lammes ausgesetzt werden. Das ist eine Beschreibung, ein Bild von dem, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Für die, die eben nicht erwarten, für die, die die Welt lieben, für die, die in der Welt leben und ihre Begierde oder ihre Lust an den Dingen dieser Welt haben. Diese Perspektive, und darum geht es im Johannesbrief. Wenn jetzt darum spricht, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17, beziehungsweise jetzt Vers 17 für heute, wenn er sagt, und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Dann zeigt er genau diese, auf der einen Seite, die Welt vergeht und alles, was in der Welt ist und alle Begierde wird vom Herrn gerichtet werden, wird alles vergehen. Vergehen nicht nur in dem Sinne, es wird aufgelöst sein, es wird nicht mehr da sein. Es ist auch in dem Sinne, wenn es aufgelöst und vergeht, wird das Gericht Gottes an ihn vollstreckt werden. So, das ist die eine Perspektive. Für die einen furchtbar, für die anderen ist es etwas, woran sie sich sehnen, weil sie bleiben in Ewigkeit. Sie werden gerettet werden. Das ist der dritte Punkt, warum Johannes sagt, wir sollen die Welt nicht lieben. Nochmal, der erste Punkt war welcher? Liebt nicht die Welt. Die Kinder Gottes sollen die Welt nicht lieben. Warum? Weil sie den himmlischen Vater mehr lieben. Sie lieben ihn. Wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe Gottes nicht. Das zweite ist, wir sollen nicht nur die Welt nicht lieben, sondern die Kinder Gottes lieben auch nicht die Dinge, die in der Welt sind. Warum? Weil ihre Lust und ihre Begierde mehr an den Dingen, mehr an dem himmlischen Vater und an dem, was er ist und uns gibt, wir mehr daran Lust haben, als die Dinge, die in der Welt sind. So, wir lieben nicht nur Gott mehr als die Welt, wir lieben auch die Dinge, die von Gott sind, mehr als die Dinge, die in der Welt sind, auch. Und der dritte Grund ist, die Kinder Gottes wissen, dass diese Dinge der Welt vergehen werden. Die Dinge bleiben nicht. Die werden nicht nur vergehen, die werden gerichtet. Was für einen Sinn macht es, sich an Dinge zu hängen, die vergehen? Warum hängt man sich und liebt man die Dinge, die Gott in seinem Zorn richten und vernichten wird? Wie kann ein Kind Gottes das lieben, das unter dem Zorn Gottes steht? Und diese Perspektive, das ist es, was Johannes hier uns zeigt und als dritten Grund uns ausrichtet. Und darum, und ich denke, das ist die Perspektive, wie wir auch über die Endzeit nachdenken sollten. Wenn wir über die Endzeit, über die Dinge, die kommen sollen, der Herr sagt uns, was passieren wird, dann wollen wir prüfen, ob unser Herz an diesen Dingen hängt oder nicht. Ob wir diese Dinge lieben oder nicht. Und im Wissen, dass all die Dinge vergehen, dann prüfen wir uns, wie wir dazu stehen. Lass mich das hier in der verbleibenden Zeit noch etwas vertiefen und euch anhand einiger Bibelstellen aufzeigen. Die Welt wird vergehen. Das ist das Erste, was wir hier haben. Die Welt vergeht. Es ist vergänglich. Es bleibt nicht. Wenn wir von der Welt reden, verstehen wir mittlerweile das Prinzip. Es geht jetzt nicht nur um die Schöpfung, dazu gleich noch mehr. Es geht erstmal um die Reiche dieser Welt. Es geht um dieses System, das der Teufel aufbaut, das entgegen dem Christus steht, entgegen der Heiligkeit Gottes und gegen das Volk Gottes ist. Und die Schrift sagt, die Welt und die Weltreiche dieser Welt und die Systeme dieser Welt, sie werden alle vergehen. Ich gehe bewusst mit euch ganz kurz in das Buch Daniel. Wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, und schlagt mir schon mal Kapitel 2 auf, das Buch Daniel. Das Buch Daniel ist für mich eine Fundgrube oder eine so herrliche Illustration dieses ganzen Themas. Wir müssen das Prinzip verstehen. Es beschreibt, wie Gottes Volk in einem fremden Land lebt, in dem sie nicht zu Hause sind und permanent von diesem König und diesem Volk unterdrückt wird. Und gezwungen wird, es anzubeten. Und wie dieses Volk da lebt und da sich positioniert und den Glauben bewahrt. Und was alles auf das zuströmt. Wir erinnern uns an Daniel und die Freunde, wie sie in Babylon, im Hof Babylon sind, wie sie dann ihm dienen sollen. Und wie sie immer wieder aufgefordert werden, zum Beispiel das Standbild anzubeten. Ihn zu verherrlichen. Und wie sie sich positionieren. Das ist doch sehr herrlich, oder? Nur als Erinnerung, als sie von den Freunden gesagt wird, betet das Standbild Nebukadnezars an oder ihr wird sterben, im Feuerofen brennen. Was haben die gesagt? Oh, wir haben Angst um unser Leben und dann, wie können wir das? Sondern sie sagen im offenen Gesicht, könnt ihr in Kapitel 3 übrigens nachlesen, ab Vers 16, ob Gott uns retten wird oder nicht, wissen wir nicht. Aber das spielt auch keine Rolle. Denn wir dienen diesem Gott und wir werden nie uns von diesem Gott abwenden. Ihr könnt uns töten und er kann uns retten in dieser Bedrängnis. Er kann uns auch uns da auch vergehen lassen. Aber das ist für uns keine Entscheidung, ob wir ihn nicht anbeten oder anbeten. Versteht ihr? Sie haben ihre Freude, ihr Begehren, ihre Lust mehr am Herrn als an ihrem Leben. Und deswegen ist die Entscheidung für sie klar. Wir kennen, wie die Geschichte ausgeht. Also die kleinen Kinder kennen es schon. Die werden in den Feuerofen geschmissen und auf einmal ist einer da, von dem sie, die fangen an zu zählen, merken, da ist ja einer mehr, als wir reingeschmissen haben. Sie werden bewahrt durchs Feuer hindurch. In diesem Gericht, in dieser Läuterung, werden sie durchs Feuer hindurch von unserem Herrn Jesus Christus persönlich bewahrt. Der Engel des Herrn schützt sie. Das heißt, das Buch Daniel zeigt im Prinzip unser Leben in dieser Welt. Das ist das Thema. Wie leben wir in dieser Welt? Wie gehen wir mit den Versuchungen dieser Welt um? Wie gehen wir mit den Dingen dieser Welt um? Und wie leben wir unseren Glauben? Auf was sind wir ausgerichtet? So, diese Versuchung oder Prüfung musste Daniel genauso standhalten, als er bei den Löwen war. Also darum geht es. Es geht nicht um die Freunde, es geht nicht um Daniel, sondern uns wird dieses Prinzip dargestellt. Und darum bekommt Daniel auch die Vollmacht und die Weisheit, all die Träume zu deuten oder das, was Nebukadnezar sieht. Und was ist die Botschaft? Durchgehend. Die Botschaft ist folgendes, ich lese es euch gleich vor. Gott sagt und lässt durch Daniel ausrichten, ob Nebukadnezar oder den anderen Königen, jedes Reich, das kommt, jedes Reich, das versucht, diese Welt zu beherrschen, zu bestimmen, wird am Ende vergehen. Es bleibt nur ein Reich. Nur ein Reich bleibt in Ewigkeit. Und diejenigen, die in diesem Reich sind, Anteil an diesem Reich haben, die bleiben in Ewigkeit. Alles andere wird vergehen. Liebe Geschwister, ohne dass jetzt Bronze und Silber und die Statue und all das immer deuten zu müssen, wir müssen die Stoßrichtung verstehen. Und die Stoßrichtung ist ziemlich einfach, nicht komplex. Die Bibel sagt, die Reiche der Welt werden kommen, aber kein Reich dieser Welt wird bleiben. Lest mit mir Kapitel 2 ab Vers 44. Nur als Beispiel. Und in den Tagen des Königs wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig und nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinen anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. So, das ist die Botschaft. Gott wird ein Reich aufrichten, das nicht zerstört werden kann. Das bleibt. Wenn es kommt, wird es bleiben und nicht aufhören. Auch nicht übrigens für eine kurze Zeit da sein, dann wieder weg. Es wird einfach bleiben. Wenn dieses Königreich kommt, wird es bleiben. Alle anderen Reiche, sie werden vergehen. Jetzt meine Frage, es ist so, in welchem Reich würdet ihr gerne sein? Wollt ihr gern Bürger eines Reiches sein, von dem es offensichtlich klar ist, es wird vergehen? Oder Bürger eines Reiches sein, von dem klar ist, das bleibt in Ewigkeit? Also meine Wahl habe ich schon lange getroffen. Ist offensichtlich. So, wir müssen, in welchem Reich sind wir? Auf welches Reich bauen wir? Bauen wir auf das Vergängliche oder bauen wir auf das, was zukünftig ist? Leben wir in dem Vergänglichen oder leben wir in dem, was zukünftig ist? Nun können wir sagen natürlich, ja, ich lebe doch heute hier. Was interessiert mich das Zukünftige? Aber dann gleichst du Esau. Du schmeißt dein Segen, du schmeißt die Ewigkeit und all das weg, nur weil jetzt die Begierden, jetzt die Lust befriedigt werden soll. Und was bringt mir das Zukünftige? Aber die Bibel, und das ist so eine herrliche Botschaft im Buch Daniel, immer und immer wieder heißt es, die Weltreiche, die kommen, aber sie bleiben nicht. Sie werden alle vergehen, aber das Reich und das Volk, das dem Höchsten gehört, das wird bestehen. Wenn wir das vor Augen haben übrigens, dann ist das Buch Daniel auch nicht mehr so kompliziert, sondern das ist die Stoßrichtung und darum geht es. Und dann können wir in vielen Beispielen und Geschichten und Erzählungen, können wir diese Wahrheit hier vernehmen. Hier, darum geht es, jedes Reich wird zerstört. Ich lese euch nochmal Vers 45, da heißt es, wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen und die Bronze und Ton, das Silber und das Gold zermalmte. So wird es sein. Wie du gesehen hast, es wurde ein Stein losgelöst, und er wurde aber losgelöst ohne Hände. Was bedeutet das? Das ist nichts, was Menschen machen. Da hat keiner das runtergestoßen, sondern von einem Berg, Berg Zion, wurde ein Stein losgelassen, ein Stein, das für viele ein Stein des Anstoßes ist. Und dieser Stein zermalmt alles. Es wird alles vernichten, alle Reiche. Alles wird unter seine Füße gebracht. Und dass das nicht von Menschenhand ist, das heißt, es geschieht, das ist nichts Menschliches, etwas, was Gott tut. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, nicht durch Herr, sondern durch meinen Geist. Das ist etwas, was Gott wirkt. Er baut ein Reich, das eben nicht von dieser Welt ist. Liebe Geschwister, zu der Zeit, als Daniel sprach, war Babylon eine Weltmacht. Ist sie geblieben? Da kam Medo-Persien, hat Babel zerstört. Ist Medo-Persien geblieben? Nein. Dann kam Griechenland und hat Medo-Persien zerstört. Ist Griechenland geblieben? Nein. Dann kam Rom und hat Griechenland zerstört. Ist Rom geblieben? Versteht ihr, allein nur, dass wir hier das in der Schrift haben, die vier Königreiche, die aufgetreten sind, wir können zurückschauen und sagen, die sind doch alle nicht geblieben. Alles zerstört worden. Und die Schrift sagt darüber hinaus, aus diesem vierten, übrigens noch im Römischen Reich, werden noch viel mehr Reiche kommen. Und auch sie werden alle nicht bleiben. Aber nur ein Reich wird bleiben. Ein Reich, das Reich des Christus. So, das ist die Perspektive, die wir die Welt vergeht. Die Reiche der Welt werden vergehen. Es macht keinen Sinn, unser Herz, unser Leben an diese Dinge zu hängen. Es wird definitiv zerstört, es wird definitiv vergehen werden. Aber nicht nur die Reiche der Welt vergehen, liebe Geschwister. Für manchen vielleicht erschreckend, aber auch die Erde selbst und diese Welt wird vergehen. Also jetzt nicht nur die antichristliche Welt, sondern diese erste Schöpfung wird vergehen. Denn die ist genauso, die steht unter dem Gericht. Darf ich euch bitten, mit mir Jesaja aufzuschlagen, ein bisschen zurückblättern. In Jesaja 51, so sehr ich auch diese Schöpfung genieße, die Bäume, die Luft, die Berge und das Meer, die Blumen und die Früchte, so sehr ich Freude an diesen Dingen, sind sie nicht meine letzte Lust. Denn ich weiß, auch diese Dinge werden vergehen. Auch daran hängen wir unser Herz nicht. Auch daran hängt unser Herz nicht, als ob wir diese Schöpfung retten können. Als ob wir diese Schöpfung erhalten können. Das ist nicht das Ziel. Darum geht es nicht. Schaut mal, die Schrift sagt, Jesaja 51 ab Vers 4, sagt der Herr. Merkt auf, mein Wort, merkt auf mich, mein Volk und meine Nation, hört auf mich. Das ist ein Aufruf, seid jetzt wachsam, seid aufmerksam, bedenkt bitte das, ich habe euch was zu sagen. Gott spricht und sagt, merkt auf, mein Volk. Er redet nicht zu irgendjemandem. Er redet zu seinem Volk, das Gott hören kann, verstehen kann, an ihn glaubt, sich an ihn hängt. Hört auf mich, denn Weisung geht von mir aus und mein Recht werde ich zum Licht der Völker. Im Nu ist nahe meine Gerechtigkeit, mein Heil ist hervorgetreten. Gott spricht und verspricht für die Nation was? Licht, Heil in Jesus Christus. Kam dieses Licht, kam das Heil. Aber er verspricht eben nicht nur Licht und Heil, sondern schaut, er sagt weiter, auf mich hoffen die Inseln und auf meinen Arm warten sie. Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und die Bewohner werden dahin sterben wie Mücken. So, auf der einen Seite verspricht der Herr Rettung, mein Volk. Er verspricht in Rettung, aber er spricht über diese Erde, über diese Welt und was sagt er? Sie wird vergehen, wie ein Kleid zerfressen wird, wie eine Buchrolle zusammenrollen, zack, und das war's. Übrigens nicht einfach rund erneuert, Erde 2.0. So, dann kommt Jesus und dann wird das Böse weggenommen und eingesperrt irgendwo und dann haben wir erstmal eine ganz lange Zeit, eine tolle Zeit hier. Dann gibt es auch nicht mehr so viele Bananen mit schwarzen Flecken und der Sündenfall wird nicht mehr natürlich da sein. Das wird eine gute Zeit hier werden, auch wenn es eine begrenzte, lange Zeit, aber eine gute Zeit. Nein, die Schrift sagt, diese Erde, das, was auf ihr ist, das wird vergehen. Es wird nicht mehr da sein. Es steht unter dem Gericht. Es wird nicht rund erneuert. Es wird gerichtet werden, es wird nicht mehr dahin gehen. Und nicht nur die Erde, sondern mit all die auf der Erde sind. Warum? Weil sie nicht vom Herrn entrückt werden, nicht geholt werden. Alle diejenigen, die bleiben, für sie bedeutet mit dieser Welt, mit dieser Erde untergehen. Aber Vers 7, schaut mal Vers 7. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt. Du Volk, in dessen Herz mein Gesetz ist. Wer sind die? Hört auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Welche Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit allein aus Glauben. Die Gerechtigkeit, die Gott von uns fordert und wir in Jesus Christus haben. Hört auf mich, mein Volk, die ihr gerecht seid, weil ihr wisst, auf welchem Weg ihr gerecht seid. Und wer sind die, die die Gerechtigkeit kennen, die die Gerechtigkeit des Sohnes kennen? Und dann heißt es, in denen, das in deren Herz das Gesetz ist. Das ist der neue Bund. Und ich werde mein Wort, mein Gesetz in ihr Innerstes legen. Ich werde meinen Geist hingeben. Das ist, Gott spricht hier von dem neuen Bund. Alle die die Gerechtigkeit Gottes haben, alle die in diesem neuen Bund, den wir bezeugt haben, sind, was erwartet sie? Fürchtet nicht die Schmähung der Menschen, heißt das. Sie haben nichts zu fürchten. Fürchtet nicht die Schmähung der Menschen und erschreckt nicht von den Hohnreden, denn wie ein Kleid wird die Motte sie verzehren und wie Wolle die Schabe sie verzehren. Aber meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit bestehen und mein Heil von Generation zu Generation. Das Bild ist immer das Gleiche. Die Kinder Gottes, die unter diesem neuen Bund stehen, die in Christus Jesus die Gerechtigkeit haben, sie erwartet Heil, sie erwartet Rettung. Die Welt wird vergehen, die Welt wird gerichtet. Und alle die zu dieser Welt gehören. Wenn ihr mit mir ein bisschen weiter blättert, heute hat es ein bisschen Charakter von der Bibelstunde, in Jesaja 65, schaut mal, was da ab Vers 17 steht. Das heißt, wir sind dann fast am Ende von diesem Buch. Schaut mal Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist, was Gott macht. Die Welt vergeht. Die Welt wird gerichtet werden. Alle, die in dieser Welt ihre Zugehörigkeit haben, das wird gerichtet werden. Und dann ein paar Kapitel weiter, aber verheißt Gott durch Jesaja und sagt, aber ich schaffe etwas Neues, etwas komplett Neues, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich sage nicht, ich sage jetzt bewusst, nicht eine rund erneuerte. Und für all die Skeptiker und für all die, die das nicht richtig einordnen können, wisst ihr, was jetzt danach kommt? Das ist die Geschichte, wo es heißt, dass die Alten sehr alt werden und die Säuglinge nicht früh sterben werden. Das sind die Verse, von denen die Rede ist, dass der Löwe dann Stroh essen wird, dass die Schlange einem nicht mehr beißen wird. Wo ordnet die Schrift das hin? Wo wird das sein? Im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Das wird dort sein, das verheißt der Prophet. Wenn ihr denkt, hä, wie kommt das, lest zu Hause das gerne nach. Ab Vers 18, 19 bis Vers 25 werdet ihr das sehen. Die Verheißung, ich mache neu. Warum? Das Alte wird vergehen. Wir kennen die Stellen, oder, im Neuen Testament, die davon sprechen. Ein, zwei möchte ich noch kurz euch als Beleg vom Neuen Testament vorlesen und unseren geliebten zweiten Petrusbrief gehen. Schlagt mal 2. Petrus Kapitel 3 auf. Ich lese ab Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben, zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Schaut mal, Gott wird die gottlosen Menschen richten und mit den gottlosen Menschen wird er was auch verderben? Die jetzige Erde. Das gehört zusammen. Dann heißt es, Vers 8, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Das heißt, das, was, auch wenn es für uns so lange dauert und wir denken, oh Herr, wie lange noch? Dann sagt, beim Herrn ist das sehr, sehr kurz alles. 1000 Jahre wie ein Tag, aber übrigens auch ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, so, es ist keine Umrechnungstabelle. Ja, für viele ist es eine Umrechnungstabelle. Nein, dass man in der Bibel überall, wo ein Tag ist, man muss 1000 Jahre rechnen. Nein, da muss man auch umgekehrt immer da, wo 1000 Jahre steht, immer ein Tag rechnen. Und da kommt man ins Strudeln. Das funktioniert so nicht. Hier geht es nur um eine Sache, zu sagen, bei Gott ist das so. Für uns fühlt sich das lange an, bei Gott nicht. Also das heißt, seid nicht entrüstet, wenn es eine Zeit lang dauert, wenn es sogar nicht nur 1000, wenn es sogar 2000 Jahre das dauert. Für Gott sind es gerade nur 2 Tage vorbeigegangen seit der Auferstehung der Himmelfahrt Christi nebenbei. 2 Tage. Ist das lang? Traut euch gar nicht zu sagen, gell? Ja. Für den Herrn nicht lang. Aber Petrus macht uns damit Hoffnung und sagt, wartet. Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern ist langmütig euch gegenüber. Das hat was mit dir und mit mir zu tun. Und jetzt schaut mal, warum. Warum kommt der Herr noch nicht? Warum verdirbt er diese Welt nicht? Warum verdirbt er noch diese Menschen in dieser Welt nicht? Er sagt, er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Das ist der Grund. Der Herr kommt noch nicht, warum nicht? Er will, dass wir zu Buße kommen. Wir sollen in einer würdigen Haltung ihn erwarten. Wir sollen unsere Sünden ablegen. Wir sollen uns nicht mit dieser Welt verstricken. Wir sollen diese Welt nicht lieben. Wir sollen sein Kommen erwarten. Und er wartet so lange, bis wir Buße tun. Er ist langmütig euch gegenüber. Übrigens euch, das heißt der Gemeinde. Also wartet er drauf. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und ihre Werke auf ihm vor Gericht erfunden werden. Wenn der Herr kommen wird, was sagt die Schrift? Die Schrift. Was wird passieren? Die Elemente werden in Brand aufgelöst. Das heißt, wenn etwas aufgelöst ist, dann ist das ja nicht mehr da, oder? Wenn Jesus wiederkommt, sagt Petrus, sagt die Schrift, dann wird alles aufgelöst, nicht einfach rund erneuert. Es wird nicht mehr da sein. In Brand aufgelöst. Und jetzt schaut mal, nicht nur die Welt und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Das heißt, nicht nur die Welt, sondern alles, was in der Welt ist, das wird aufgelöst, wird nicht mehr da sein. Und jetzt die Schlussfolgerung, die gleiche wie Johannes die macht. Das ist die Botschaft an dich und an mich, ab Vers 11. Da dies so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr denn sein im heiligen Wandeln und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Herrn und Gottes erwartet und beschleunigt, um deretwillen der Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wenn ich weiß, wenn ich daran glaube, dass wenn Jesus bald kommt und diese Welt in Brand aufgelöst wird, was sagt der Petrus, was ist die logische Konsequenz? Die logische Konsequenz ist, dass wir im heiligen Wandel leben. Jeder, der diese Hoffnung hat, heiligt sich selbst. Das ist die Perspektive der Zukunft. Jesus kommt, ich weiß weder den Tag noch den Zeitpunkt, ich beteilige mich nicht an die ganzen Spekulationen, wer wird der Antichrist sein und was ist das und ist das dann Russland oder nicht oder was, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist heiliger Wandel, das ist mein Thema. Ich will von dem Herrn freimütig dastehen, mich freuen, dass er kommt und nicht beschämt sein in den Dingen, mit denen ich gerade mich verzettel. Mit den Dingen, an die ich mein Herz permanent hänge. Vers 13, wie kann es sein? Er sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung, nach seinem Versprechen, übrigens eine Verheißung, das Versprochene wird geschehen. Wir erwarten, das ist eine Erwartungshaltung. Die Gemeinde Jesu lebt in der Erwartung. Aber was erwartest du? Worauf lebst du hin? Was erwartest du die ganze Zeit? Ich warte sehnsüchtig darauf. Die Schrift sagt, was wir erwarten sollen. Nach seiner Verheißung. Neuen Himmel und eine neue. Erwartest du das? Wartest du auf den neuen Himmel und auf eine neue Erde? Weil du sagst, diese alte Erde, die macht es nicht mehr lang. Und weil ich weiß, dass sie nicht mehr lang macht. Und übrigens, keine Ahnung, ich höre sie stöhnen. Ich höre sie seufzen nach Römer 8. Ich höre sie, wie lange noch? Wir ertragen es nicht mehr. Die Schöpfung sehnt sich, die Schöpfung erwartet. Die Gemeinde sehnt sich, die Gemeinde erwartet. Das Kommen Jesu, warum? Damit alles neu wird. Damit alles neu wird. Das ist unsere einzige Hoffnung. Warum? Weil wir Anteil an dem Neuen haben. Wir bleiben, wenn wir Anteil an diesem Neuen, an diesem Ewigen, an diesem Himmlischen haben. Wir werden bleiben. Vers 14, so gut. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Deshalb, weil ich weiß, was kommt, weil ich weiß, was mit den Dingen passiert dieser Welt, befleißige ich mich, mich von diesen Dingen zu entsagen. Ich weiß, es wird vergehen. Also darf es vergehen. Ich hänge mein Herz nicht dran. Liebe Geschwister, ich will das nochmal betonen. Ich kann diese Dinge gebrauchen in dieser Welt. Ich kann mit diesen Dingen leben. Aber ich werde mein Herz nicht an diese Dinge hängen. Denn ich liebe, mein Herz liebt den Herrn mehr als die Dinge dieser Welt. Und wenn ich vor der Entscheidung stehe, hänge ich mich da dran oder da dran, dann ist meine Entscheidung klar. Wenn ich vor der Wahl stehe, was ich loslassen soll, dann ist meine Entscheidung klar. Ich weiß, für wen ich mich entscheide, weil ich weiß, wen ich liebe. Ich weiß, wer meine Sehnsucht ist. Ich weiß, wer meine Liebe ist. Und vor allem, ich weiß, was bleibt und wer bleibt. Das ist meine Perspektive, das ist meine... Also, die Reiche, das heißt, die gottfeindliche Reiche dieser Welt, die werden alle vergehen. Kein Reich bleibt. Wir hängen uns also an diese Reiche nicht. Liebe Geschwister, gerade in unserer Zeit, wo ein Reich sich gegen das andere aufrichtet und man sehr schnell Positionen beginnt zu beziehen, wir gehören nicht zu dieser Welt, zu diesen Reichen. Denn egal welches Reich, alle werden vergehen. Wir kämpfen für ein anderes Reich. Ein Reich der Himmel. Bitte euch, berücksichtigt das. Das andere, aber wir hängen uns auch nicht an die Schöpfung dieser Welt, so sehr wie sie auch mögen. Wir wissen, auch die wird vergehen, Gott wird Neues schaffen. Offenbarung 20, 21 würde ich gern aber lasse ich das jetzt an die Stelle, aber ihr kennt das, oder? Johannes sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn das Alte ist nicht mehr. Das Alte ist nicht mehr. Und man wird das Alte nicht mehr gedenken, okay? Nicht mehr gedenken. Das heißt, man wird nicht sagen, noch früher war alles schöner. Da waren die Äpfel besser, das Wetter war besser, das Meer sauberer. Alles war besser. Da konnte man noch sagen, Sommer ist Sommer, im Winter ist Winter. Ich will es, nein, das Alte ist nicht mehr, es ist alles neu. Alles, nicht nur gut, vollkommen. Ich sage nicht mal sehr gut, vollkommen. Würdest du gern an diesem Ort sein, der vollkommen ist? Das erwartet die, und ich sage gleich auch, wen das erwartet. Eine Sache noch ganz schnell. Es wird noch etwas vergehen, auch die Prinzipien dieser Welt vergehen. Die Bibel spricht und sagt, das ist die Hure Babel. Die Hure Babel ist übrigens nicht die katholische Kirche. Es ist nicht irgendeine Kirche. Es ist nicht die Ökumene. Die Hure Babel ist die Welt, beziehungsweise das, was in der Welt ist. Das ist das Prinzip. Das ist das verführerische Prinzip, das dir sagt, das brauchst du. Dieses Prinzip reitet jedes Reich. Dieses Prinzip reitet jeden König. Dieses Prinzip reitet jeden Politiker. Dieses Prinzip reitet jeden Menschen. Wenn ich reitet, meine ich im Sinne der Hure Babel, die das Tier reitet, kontrolliert, beherrscht. Es treibt es an. Was treibt die Reiche der Welt an? Was treibt die Menschen dieser Welt an, Dinge zu tun? Das ist Verführung. Dazu darf ich euch bitten, mit mir noch mal kurz in die Offenbarung zu gehen und Kapitel 14 aufzuschlagen. Offenbarung Kapitel 14. Ab Vers 6 haben wir drei Gerichtsengel, die fliegen und etwas verkündigen. Drei Gerichtsengel. Und nebenbei herzliche Einladung zum Kreuzlichtseminar, ob live vor Ort oder im Stream. Am nächsten Samstag, wir sind gerade in diesem Abschnitt, also in diesem Kapitel 14, behandeln wir diese Engel. Und schon mal so viel, der erste Engel fliegt und er hat eine Botschaft. Und die Botschaft ist, ich lese euch Kapitel 14, Vers 7, und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm Ehre. Denn die Stunde des Gerichts ist gekommen und betet an, der den Himmel und die Erde und das Meer und Wasserquellen gemacht hat. Das heißt, denkt um, kehrt um, tut Buße. Betet den an, den Schöpfer, und betet nicht die Schöpfung an. Betet den, der die Welt gemacht hat, und betet nicht die Welt an. Betet an den, der das alles macht und übrigens auch alles neu macht, und nicht die Dinge dieser Welt an. Warum? Das Gericht kommt bald. Darum tut Buße und denkt um. Das ist die erste Warnung. Die zweite Warnung ist ab Vers 8, und ein anderer Engel, der zweite Engel, folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Also die Warnung ist an alle die, die sich an diese Welt hängen. Das Gericht kommt. Die zweite Warnung ist, das, an was ihr euch hängt, das ist gefallen. Das große Babylon, das Prinzip dieser Welt. Was ist das Prinzip? Unzucht. Leidenschaftliche Verführung, das heißt Begierden des Fleisches, Begierden der Augen und Hochmut des Lebens, das ist Hure Babel. Und die Schrift sagt, es ist gefallen, Gott richtet das, also hängt euch nicht dran. Und die dritte Warnung ist, wer sich diesem anschließt, der dritte Engel, wird mit ihr untergehen, wird mit ihr verloren gehen. Also tut Buße, kehrt um, habt nicht Anteil an diesen Dingen. Und jetzt Kapitel 18. Vers 4. 18, Vers 4. Das ist ein Vers, den ich letzten Sonntag schon vorgelesen habe. Schaut mal, da heißt es. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Darum, sie wird vergehen, das Prinzip, die Lust, die Begierden, all das wird Gott richten. Das wird vergehen. Und der Aufruf ist an das Volk. Mein Volk, hört meine Stimme. Mein Volk, meine Kinder, hört mir zu. Jesaja 51. Hier heißt es eben, mein Volk, geht hinaus, mein Volk. Was bedeutet das? Habt nicht Anteil. Liebt nicht diese Welt. Hängt euch nicht an diese Welt, lebt nicht nach den Prinzipien dieser Welt. Diese Dinge werden vergehen, ich werde sie richten. Aber wenn du dich an diese Dinge hängst, Wenn du diese Dinge liebst und ich sie richten werde, wisst ihr, was dann passiert? Dann wirst du mitgerichtet werden. Inwieweit? Du wirst mitleiden. Ich mache euch ein Beispiel. Wenn du permanent an deinem Garten als Götzen gearbeitet hast und auf einmal Gott Trockenheit schenkt, also nicht nur schenkt, also als Gericht, und dein Garten blüht nicht mehr. Und dann wirst du heulen und dich beschweren und deine ganze Zeit und Energie und so viel Saat und Gut und Geld und all das wird mitgerichtet werden. Weil du dich so sehr dafür ausgabst und das war dein Leben, dein Sinn, das war die Schöne. Na, da, an dem hast du deine Lust und Freude gehabt. Und auf einmal Klimawandel und alles vertrocknet. Gericht Gottes über diese Welt. Und wenn es trocken ist, dann brennt es irgendwann mal. Das ist, was die Welt erwartet. Hängen wir unser Herz daran, dann wirst du teilhaben an diesen Plagen. Du wirst darunter leiden. Wenn du dich an diese Dinge der Welt hängst, diese Dinge werden vergehen. Die Begierden vergehen. Die Lust vergeht, weil das alles unter dem Gericht Gottes ist. Nichts bleibt, kein Reich bleibt. Aber wenn dein Herz dran geht und Gott anfängt es zu richten und zu zerstören, zuerst ein Drittel und dann komplett, dann wirst du mit, dann leidest du, du wirst mit unter diesem Gericht stehen und sagen, warum, Herr, warum, warum ich, warum bei mir, was habe ich getan? Die Welt vergeht. Liebt nicht diese Dinge der Welt, hängt euch nicht an diese Dinge der Welt, denn der Herr wird diese Dinge richten. Wenn wir an diese Dinge uns richten und sie lieben, hey, dann werden wir traurig sein, wir werden nicht uns freuen. Aber wenn wir wissen, dass der Herr wirkt, dann werden wir sagen, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und wir werden sehen und sagen, oh, der Herr hat es gesagt, dass es passieren wird. Oh Herr, komme bald, ich erwarte dich. Mein neuer Garten wird perfekt werden. Ihr wisst, wie der sein wird, liest mal das letzte Kapitel der Bibel, dann werdet ihr von diesem eurem neuen Garten. Ich verspreche euch keine krumme Banane. Nein, krumm hat es ja nicht wegen Sündenfall. Keine schlechte Frucht. Kein Wurm, keine Dornen, keine Disteln, nichts von dem, was unsere Gärten so furchtbar macht. Kein Löwenzahn und all das. Die Bibel sagt, und diese Botschaft, und ich schließe mit einer Stelle, die nehme ich noch kurz heraus. Darf ich euch bitten, mit dem 2. Korintherbrief zu lesen? Das, denke ich, ein guter Abschluss. 2. Korintherbrief. Schlag mit mir Kapitel 6 auf. Paulus wendet dieses Prinzip an, ebenfalls an die Gemeinde Korinther. Gab es ja viele Sünden und viel Unverständnis. Er muss vieles korrigieren. Lest mit mir Kapitel 6. 2. Korinther ab Vers 11. Da heißt, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Das heißt, er ringt um sie. Ihr seid nicht beengt in unseren, sondern ihr seid beengt in eurem eigenen Herzen. Dann sagt er zu ihnen, als Gegenleistung aber, ich rede wie zu den Kindern, werdet auch ihr weit. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Er sagt, bitte hört mir zu. Ihr verschließt euch nicht mir gegenüber, sondern öffnet euer Herz. Öffnet euer Herz bezüglich dessen, was ich euch jetzt sage. Bitte, seid offen dafür. Legt das nicht gleich ab oder hasst mich nicht dafür, wenn ich euch das sage. Ich bitte euch, hört mir zu. Und dann sagt er, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Das heißt, lebt nicht so in dieser Welt mit Ungläubigen, als gehören sie zu dem Reich der Himmel. Denn sie stehen unter dem Gericht. Er geht weiter und sagt, denn welche Verbindung hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Und welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Das ist eine Umschreibung für den Teufel übrigens. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ihr seid Gottes Volk, mein Volk, hört mir zu. Habt nicht Anteil in dieser Welt, schließt keine Gemeinschaft in dem Sinne, habt keine Verbindung, als ob ihr zu der gleichen Welt gehört, zu den gleichen Dingen gehört, das Gleiche liebt, das Gleiche lebt, das Gleiche braucht, geht nicht diese Verbindung ein. Seid euch bewusst, diese Dinge werden alle vergehen. Und nicht nur diese, auch die Menschen werden vergehen. Darf ich dich fragen, willst du deinen Ehepartner, Ehepartner im Himmel wiedersehen? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wenn ihr jungen Menschen, wenn ihr einen Partner sucht? Ich weiß, wir werden im Himmel nicht verheiratet sein, aber ich will meine Frau trotzdem im Himmel wiedersehen. Ich weiß, im Himmel werden meine Kinder nicht mehr meine Kinder sein, aber ich will sie im Himmel trotzdem wiedersehen. Allein in Bezug darauf, welchen Partner sucht man? Ist einem egal, ob man im Himmel wieder sieht oder nicht? Hauptsache, auf der Erde habe ich jemanden? Nee, habt keine Gemeinschaft. Warum? Die Begründung ist Vers 17, schaut mal. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Das ist das Offenbarung, Kapitel 18, ab Vers 4 übrigens, das ist genau das Gleiche, findet ihr in Jesaja, in Jeremia, genau in Jeremia und in Sacharja, Kapitel 2. Das sind die, geht hinaus, mein Volk, geht aus der Tochter Babel, geht hinein zu der Tochter Zion, lebt in der Tochter Zion, also lebt in dieser Stadt, lebt nicht in dieser Stadt. Und verheiratet euch nicht mit diesen, verheiratet euch nicht mit der Welt. Heiratet keine Töchter Babels. Das Prinzip finden wir im Alten Testament immer und immer wieder. Welchen Zusammenhang? Und dann eben, geht hinaus, geht hinaus. Könnt ihr euch erinnern, als das Volk aus Babel hinausging, unter Nehemia, Esra, was war die Botschaft dann? Was war die Sünde, die das Volk kaputt gemacht hat? Was mussten sie alle konsequenterweise dann zurücknehmen? Ihre ungläubigen Ehebeziehungen brechen, oder? Das war der Anklagepunkt. Ihr geht hinaus aus Babel, kommt, baut mir mein Haus, aber verheiratet sofort wieder die Welt. Ich sage, so bauen wir kein Haus. Das ist nicht mein Volk. Mein Volk heiligt euch. Mein Volk reinigt euch. Das ist immer wieder die Botschaft des Herrn an sein Volk. Bleib bei mir, bleib bei mir. Darum sagt auch Paulus eben, darum geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Kapitel 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes in der und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist die logische Konsequenz. Wiederum, da wir das wissen, darum wollen wir. Wir haben diese Verheißung, wir haben dieses Versprechen. Also wollen wir jede Befleckung des Fleisches und des Geistes, das heißt körperlich und in Gedanken. Wir wollen jede lösen. An alles, woran unser Herz sich hängt, wir wollen es lösen. Wir wollen uns dem Herrn heiligen, weil er uns erwartet. Ich schließe mit wieder zurück zum 1. Johannes. Da waren sie fast gar nicht, gell? Aber es ist ja nur ein Satz und ihr versteht den. Schaut mal, ich lese es nur mal vor. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Kennt ihr den Willen Gottes jetzt? Ich habe versucht, ihn aufzuzeigen. Die Welt vergeht und all ihre Begierde, alles wird gerichtet vergehen. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt. Das ist die Voraussetzung. Wer den Willen Gottes tut, wer kennt den Willen Gottes? Dieser Gott sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn hört. Denn er hat Worte des ewigen Lebens. Hört auf ihn. Hört, was er sagt, tut, was er sagt. Und was sagt er? Glaubt an mich. Glaubt an mich. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt. Wenn Gott sagt, glaubt meinem Sohn, wenn er kommen wird, glaubt an ihn, er wird Worte des Lebens für euch haben. Wenn wir das tun, wenn wir ihm glauben, dann bleiben wir. Und wisst ihr, wie lang? Ewig. Kein Gericht. Kein Gericht. Dann bleiben wir. Ich schließe so zum vierten Mal. Ich mache aber schon zu. Ist auch schon zu. Ihr kennt das, gell? Situationen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es gelassen. Wie oft haben wir das nachhinein? Mann, Hätte ich das jetzt gewusst, liebe Schwester, lieber Bruder, du kannst heute nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Kannst du nicht mehr. Denn die Schrift und die wenigen Stellen, die ich heute euch vorgelesen habe, die reden offensichtlich. Darum wird uns das Ende so vor Augen gemalt. Nicht zu spekulieren, sondern damit du es weißt. Du kannst nicht mehr sagen, wenn Jesus wiederkommt, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das gelassen, das wäre mir egal, da hätte ich mein Herz nicht mehr dran gehängt. Wenn du kannst es nicht mehr sagen, du hast jetzt die Möglichkeit, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet das Herz nicht, heute. Du weißt es heute, das, was am Ende rauskommt. Du musst es nicht erst dann dahin kommen. Du kannst heute sagen, das wird sein. Also darum, weil ich das weiß, weil ich diese Verheißung habe, weil ich diese Hoffnung habe, lass ich's. Ich heilige und reinige ich meinem Herrn, damit ich mit Freude ihn erwarte. Ich hoffe, du lebst in der Tochter Zion und nicht Tochter Babel. Ich hoffe, du liebst die Tochter Zion mehr als die Tochter Babel. Ich hoffe, du hast Lust am Herrn, dass diese Lust all das Bestimmende in deinem Leben ist. Amen.